Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Moderator Michael Hüsken mit Volker Schulz von Der Aktionärsbrief. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 10. Februar 2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Für weitere Informationen zu Bernecker TV besuchen Sie bitte unsere Webseite www.bernecker.tv. Und jetzt wünsche ich Ihnen gewinnbringende Denkanstöße mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode.
Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, und auch ein herzliches Willkommen an die YouTube-Gemeinde, den ich heute den Schnelltest 8+1 ankündigen darf. Was sich dahinter verbirgt, das werden Sie im Laufe des Schnelltests noch erfahren. Zugeschaltet ist mir von dem an Volker Schulz. Ich brauche ihn nicht vorstellen, Sie kennen ihn alle. Und Volker, wir haben eben Teil 1 der Sendung mit einer Einzelwertbetrachtung aus dem Düngemittelsektor beendet und wir beginnen Teil 2 ebenfalls mit einem Wert aus dem Düngemittelsektor und zwar mit einer Besonderheit. Das ist die Verde Agritech.
Genau, der Sektor ist ja hochspannend im Moment aufgrund der Sanktionen gegen Weißrussland. Und auch aus Russland kommt immer weniger von Ural-Kali nach Europa in die USA. Also es ist ein hochspannender Markt, wo die Preise, wo die Düngemittelpreise, Kalipreise, Stickstoff, Düngerpreise immer weiter steigen werden. Und das vermutlich bis weit in das nächste Jahr hinein. Und Verde Agritech ist eine Story, die so wahrscheinlich hier in Deutschland noch niemand kennt oder geschweige denn von gehört hat. Verde Agritech ist ein alternativer Kalihersteller. Die Produkte, die basieren auf Glaukonit. Das ist ein kaliumhaltiges Mineral. Was ist daran so spannend? Dieses Mineral unterscheidet sich eben von diesen herkömmlichen Kaliumchloridprodukten dadurch, dass es eben kein Chlorid besitzt. Und wir wissen, dass Chlorid für Mikroorganismen im Boden ja sehr, sehr schädlich ist. Das Unternehmen sitzt in Brasilien, ist aber in Kanada gelistet, war vor 2010 mal über $1 Milliarde an Börsenwert schwer, ist inzwischen deutlich geschrumpft. Aber jetzt deutet sich doch definitiv eine klare Wende an. Gefördert wird bei diesem Unternehmen Open Pits, nennt man das in den USA. Das heißt, man fördert über Tage. Das heißt, die Förderkosten sind doch relativ gering. 2022 plant man eine Förderung von 700.000 Tonnen. Der Gewinn je Aktie, der soll etwa um 50 Cent Kanada-Dollar liegen am unteren Ende. Intern plant man schon mit etwa 70 Cent am oberen Rand, das wären also umgerechnet in Euro etwa 0,34 Euro bis 0,48 Euro. Das heißt, wir sprechen bei diesem Wert von einem KGV um die 10. Das Interessante ist, 2023 sollen schon 1,4 Millionen Tonnen gefördert werden. Man hat die Umweltlizenz für eine zweite Förderstätte, die hat man inzwischen schon bekommen. Jetzt wartet man noch auf die Mining-Lizenz, die auch in den nächsten Wochen kommen dürfte. Und diese Förderstätte, die bietet etwa Platz für 25 Millionen Tonnen Förderung dieses Glaukonits. Ich gehe davon aus, sollte diese Zulassung dann demnächst kommen, dass wir hier nochmal einen deutlichen Schub in der Aktie sehen werden. Ich betone auch, hochspekulativ, überhaupt keine Frage. Man sieht, wie die Aktie inzwischen schon gelaufen ist. Aber gemessen an den Gewinnschätzungen ist sie eben immer noch nicht teuer. Also man sollte sie auf der Liste haben, auch allein schon aufgrund dieser ESG-Kriterien, die man ja erfüllt, weil dieser Stoff, dieses Glaukonit, was ja dann massiv verfeinert wird, woraus am Ende Pulver entsteht, es ist eben deutlich umweltfreundlicher als die Produkte, die auf Kaliumchlorid basieren.
Und auch der zweite Wert stellt eine Parallele zum ersten Teil der Sendung her, denn da hatten wir auch einen Wert, der stark korrigiert hat und eventuell wieder kaufenswert ist. Hier im Schnelltest haben wir die Energiekontor und auch da lohnt sich eventuell ein Blick nach der Korrektur, Volker? Fragezeichen.
Ja, die Aktie scheint unten aufgesetzt zu sein. Man lag ja im Top schon bei 84 Euro, dann ging es runter auf 60 oder sogar unter 60 Euro. Jetzt hat man für zwei geplante förderfreie Solarprojekte in Brandenburg erstmalig langfristige Stromabnahmeverträge mit einem deutschen Industrieunternehmen und zwar kein geringerem als Bosch vereinbart. Es geht um eine Erzeugungsleistung von mehr als 70 Megawatt und müssen in diesem Sektor eines beachten. Die Hälfte der Projekte, die Energiekontor fährt, die liegen etwa im Eigenbestand. Es ist eine Mischung aus hauptsächlich natürlich Windenergie und dann eben auch noch ein bisschen Solarenergie. Und gerade für Deutschland gilt, und das ist sehr, sehr wichtig, seit Mai 2011 ist der Strompreis im Schnitt von 5,3 Cent pro Kilowattstunde auf 22 Cent gestiegen. Ja. Und selbst heute liegt er noch um Faktor 4 höher als von 2019 bis Ende 2020. Und wir haben schon bei RWE gesehen, was das für die Stromproduzenten, für die Betreiber bedeutet, nämlich sehr starke operative Ergebnisse. Wir werden das jetzt bei den Betreibern, also bei Energiekontor, bei PNE und auch bei Encavis, da werden wir diese Ansätze im vierten Quartal schon sehen. Aber die Ausblicke fürs erste Quartal, die dürften eben auch sehr, sehr stark werden. Deshalb muss man diesen Sektor jetzt auf jeden Fall wieder auf der Liste haben.
Der dritte Wert aus unseren dreien ist die Siemens und die haben vorläufige Quartalszahlen gebracht, Volker.
Ja, sehr beeindruckend. Nee, die Aktie liegt ja bei uns auch im Allround-Portfolio. Wer etwas Solides im DAX sucht, der wird bei Siemens fündig. Siemens wurde ja in den letzten Jahren komplett umgebaut und man hat sich ja fokussiert. Am Ende soll man eine Art oder will man eine Art Apple für Industriekunden werden. Siemens bedient praktisch sämtliche Megatrends in der digitalen Industrie. Und das alles aus der Cloud, das muss man wissen. Es ist alles softwarebasiert inzwischen. Man ist ein Anbieter vernetzter Produktion und Automatisierung. Das passt. Das Zahlenwerk für Q1, was wir jetzt frisch auf dem Tisch haben, das passt eben auch. Wir haben einen Umsatz von plus 9%. Der operative Gewinn ist um 12% gestiegen. Das heißt, man hat sogar in eigentlich einer kritischen Phase, was die Margen betrifft, aufgrund steigender Inputkosten, hat man die Marge ausgeweitet. Was aber noch spannender ist, der Auftragseingang, der legte sogar um 42% zu im ersten Quartal auf 24,2 Milliarden Euro. Und wenn man jetzt noch genauer hinschaut, dann sieht man, dass der Auftragseingang für die digitalen Industrien, wo man sich ja jetzt drauf fokussiert, sogar um 70% gestiegen ist. Also für mich gehört ein Fuß bei der Aktie definitiv in die Tür. Am besten legt man um 125 Euro, sollte der DAX eben nochmal zur Schwäche neigen, was ich ja durchaus für möglich halte, legt man sich hier nochmal ein Abstauberlimit in den Markt, was man auch mal machen kann, sehr gut bei entsprechenden Anbietern, bei entsprechenden Direktbrokern, dass man einfach einen Aktiensparplan über Jahre auf Siemens fährt. Ich denke, das sollte sich sehr, sehr rentieren am Ende.
Im Gegensatz zu Siemens sorgten die Zahlen bei Pfizer eher für Ernüchterung, oder?
Ja, die Pfizer-Zahlen waren an sich, waren sie eigentlich sehr gut. Ja, Pfizer hat den Umsatz 2021 auf 81,3 Milliarden Dollar fast verdoppelt. Man ist damit wieder klare Weltspitze. Das Problem ist, 45% der Umsätze, die kamen vom Corona-Impfstoff von BioNTech. Und der Markt sagt eben, ja, das wird eben jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren so langsam ausgepreist werden, da eben auch die Mutationen, die wir bezüglich Corona bekommen, grundsätzlich harmloser werden. Und für den Markt ist das eben aktuell wohl kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell mehr, was diesen Impfstoffbereich betrifft. Gleichwohl, das Zahlenwerk für 2022 wird auch hoch solide ausfallen. Ja, man erwartet einen deutlichen Gewinnanstieg von 4,42 Dollar je Aktie auf bis zu 6,55 Dollar. Das heißt, demnach hätten wir hier ein einstelliges KGV für 2022. Aber wir müssen uns eben auch 2023, 24 und 25 auf rückläufige Gewinne einstellen. Und das preist der Markt jetzt so ein bisschen ein. Er konsolidiert. Aber ich meine, aufgrund dieses niedrigen Bewertungsansatz um 50 Dollar bei dieser Aktie wäre ich dann am Ende auch sicherlich wieder dabei.
Das waren wieder die ersten 4 Werte, die aus unseren Reihen kamen. Jetzt kommen wieder 4 Werte, die Sie vorgeschlagen haben, verehrte Zuschauer. Dafür danken wir Ihnen und freuen uns darüber. Genauso freuen wir uns natürlich auch immer über ein Like, wenn es Ihnen bis hierhin gefallen hat. Oder Sie können auch gerne unseren Kanal abonnieren. Der erste Wert aus Ihren Reihen, der 5. Wert insgesamt im Schnelltest ist die Hochtief. Seit fast 2 Jahren ohne jeden Impuls, Volker. Gibt es da eine Hoffnung?
Tja, ich sage mal, so viel falsch kann man auf dem aktuellen Niveau sicherlich nicht machen, aber nach oben bleibt es zunächst auch weiterhin schwierig. Ich will mal kurz sagen, was ich als positiv empfinde. Also weltweit laufen die Investitionen für Infrastruktur an. Das ist ohne Zweifel. Das macht sich in den Auftragseingängen bemerkbar. Die sind nämlich 2021 um über 40% bei Hochtief gestiegen. Wir haben hohe Aktienrückkäufe. Also das heißt, das Management nutzt eben diese Unterbewertung aus und kauft Aktien im großen Stil zurück. Was ist negativ? Wir haben zum einen die Spekulation auf den Ausstieg des Großaktionärs Atlantia. Weiterhin, hinter dem steht ja die Benetton-Familie, und das deckelt grundsätzlich. Und zweitens, die Kapitalgewinne aus dem Teilverkauf von Ventia, die man ja 2021 eingefahren hat, die werden durch ein Bauprojekt in Chile werden die wieder zunichte gemacht. Das heißt, die ersten Analysten gehen jetzt sogar davon aus, dass die Gewinne oder beziehungsweise die Dividenden für 2021 sinken werden für Hochtief. Ich bleibe dabei, 4,7 Milliarden Euro Börsenwert aktuell. Die stehen gegen 23 zu 24 Milliarden Euro Bauleistung. Wir haben Auftragseingänge von weit über 50 Milliarden Euro. Wir haben KGV von 11 für 2022. Und ich gehe auch davon aus, dass für dieses Jahr, also für 2022, die Dividende wieder auf etwa 4 Euro steigen wird. Die dann 2023 ausgezahlt wird. Und daran gemessen hätten wir eine Dividendenrendite von etwa 5,7%. Für mich aktuell eine gute Halteposition. Nur die Dynamik nach oben, die sehe ich im Moment leider auch noch nicht.
Der nächste Wert ist Anta Sports. Die Korrektur nutzen, Fragezeichen oder Ausrufezeichen?
Doch, Ausrufezeichen. Ich würde die Korrektur für Käufe nutzen. Wir haben für das nächste Jahr ein KGV von 23. Ich bewerte das als sehr attraktiv für diesen Wert. Wir dürfen eines nicht vergessen, das Konsumverhalten der Chinesen, das ändert sich gerade drastisch. Anta ist ja in China nicht mehr Billigware, sondern Anta hat durchaus Status. Und der Aktie kommt so auch ein gewisser Patriotismus sicherlich zugute. Aktuell ist man ja der offizielle Olympiasponsor. Das Ding, das wird quasi von den chinesischen Staatsmedien richtig gepusht. Wir haben eine Wachstumsdynamik in dem Wert, was die Umsätze angeht, von 25-30% per anno. Beim Gewinn werden wir sogar um die 35% etwa drauf satteln. Das heißt, tendenziell steigen hier sogar die Margen, und geht diese Dynamik so weiter, dann wird Anta Richtung 2025 sogar vor Nike und Adidas die Nummer 1 in China sein. Also ich denke, die Story passt. Das ist ein Unternehmen, was auch vom Staat persönlich hofiert wird, was quasi gefördert wird. Und das macht die Sache schon interessant. Also man sollte diesen Abschluss bei Anta nutzen.
Dann kommen wir zu PayPal. Ist da der Boden Sichtweite?
Also es ist schon ein echtes Drama, was da passiert ist. Also PayPal verbuchte im Schlussquartal einen Gewinnrückgang um 49% bei 13% höheren Umsatzerlösen. Die Wachstumsdynamik, die geht deutlich raus. Der Pandemieschub ist ausgelaufen. Die Trennung von eBay belastet auch der Geschäftsausblick für 2022. Der fiel ja sehr, sehr verhalten aus, was Sie bitte den Medien nochmal entnehmen. Die Frage lautet, und ich kann das auch am Ende schwer beantworten. Ich frage mich immer, sind die Dienstleistungen von PayPal noch zeitgemäß? Man muss eines sehen, auf 1,25 Billionen Dollar Zahlungsvolumen 2021, ja, entfallen Einnahmen für PayPals Dienstleistungen in Höhe von 2%. Das heißt, für Kunden und Verbraucher sind das schon sehr üppige Fees, die hier anfallen. Das können ja andere deutlich kostengünstiger. Auf der anderen Seite haben wir ein KGV inzwischen von 24 bei von PayPal immer noch avisierten zweistelligen Wachstumsraten. Das, wenn es denn so eintreffen würde, wäre natürlich interessant. Ich denke schon vom Sentiment her, ist die Aktie wirklich ausgebombt, sollte sich jetzt technisch erstmal erholen. Ob es aber dann ein neues Trendinvestment wird, weiß ich nicht. Da gefallen mir andere Titel wie Visa zum Beispiel deutlich besser.
Und dann kommen wir zum letzten Zuschauervorschlag für heute. Das ist die SGL Carbon, haben wir auch oft drüber geschrieben. Die war 2021 der Highflyer, ne?
Ja, war für mich Anfang 2021 eine echte Sonderstory, die ich im Aktionärsbrief auch sehr ausführlich erläutert habe. Damals stand der Kurs bei etwa 3 Euro. Ich hatte im Dezember 2020 schon mit CEO Thorsten Dehr telefoniert, auch mit Thomas Diepold, dem CFO. Die hatten beide massive Insiderkäufe damals getätigt. Deshalb bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Beides sind knallharte Sanierungsprofis, die von Susanne Klatten damals an Bord geholt worden sind. sind. Und sie hatten mir eben glaubhaft klargemacht, dass man bis 2023 die Kostenbasis um etwa 100 Millionen Euro senken würde und etwa 40 Millionen Euro an freiem Cashflow dann 2023 einfahren möchte. Das klingt alles glaubhaft und dann habe ich die Aktie damals eben auch empfohlen, zumal das Unternehmen ja auch rein operativ hochspannend ist, weil man wirklich an sehr wichtigen Trends wie in der E-Mobility partizipiert, was Batteriegehäuse zum Beispiel angeht oder Graphit-Anoden-Material, was in Lithium-Ionen-Batterien gebraucht wird. Da ist man sogar der bedeutendste westliche Hersteller insgesamt. Dazu kommen noch carbonbasierte Rotorblätter für die Windenergie, die unverzichtbar sind. Die Windkraftanlagen, die werden ja nun mal immer größer. Das geht dann nur noch auf carbonbasierter Basis. Und letztlich SGL liefert ja auch Graphitbauteile für die Siliziumkarbidöfen, die man ja in der Halbleiterindustrie unbedingt benötigt. Dazu kommen noch Gasdiffusionsschichten aus Carbonfasern, was man in der Brennstoffzellentechnologie unbedingt braucht. Also es sind alles Trends, die man hier bedient, die sehr, sehr erfolgsversprechend für die Zukunft sind. Nur ich habe ein Problem. Die Aktie, die hat sich ja zeitweise verdreifacht. Nun hat sie deutlich korrigiert. Ich werde demnächst nochmal mit beiden Vorständen sprechen. Aktuell würde ich sagen, ja, 800 bis 850 Millionen Euro wären ein fairer Börsenwert. Das entspräche etwa eine Free Cashflow-Rendite von 5%, das wäre in Ordnung. Für mich aktuell eine gute Halteposition nach oben. Vielleicht würde ich sagen, jetzt zum fairen Wert etwa 10% Luft. Aber wie gesagt, ich muss mich mit beiden nochmal intensiver unterhalten. Vielleicht lässt sich dann auch noch ein höheres Kursziel formulieren.
Unterhalten müssen wir uns auch nochmal nach den 8 Aktien, die du wie immer hervorragend für uns kurz analysiert hast. Unterhalten müssen wir uns aber auch nochmal über die Delivery Hero. Am heutigen Donnerstag, wo wir die Sendung aufzeichnen, wir sprechen ja immerhin von einem DAX-Wert, war die, jetzt ist sie 25% gerade im Minus, aber sie ist ja sogar runter bis auf 46,50, wenn ich das hier sehe, im Tief. DAX-Wert, Volker, ihr habt im AK auch drüber geschrieben. Was ist da los?
Ich glaube, das ist ja auch hier im Format des Schnelltests bekannt, dass ich kein Freund von Lieferdiensten bin. Und das gilt eben auch für Delivery Hero. Wir hatten ja die Delivery Hero im Aktionärsbrief jetzt schon 3 oder 4 Mal als Bär der Woche gekürt in den letzten 12 Monaten. Zuletzt witzigerweise nochmal in der letzten Woche, wo wir diese Aktie zum Bär der Woche gemacht haben mit Ziel 50 Euro. Da ist sie jetzt nach dem 25% Absturz. Mag sein, dass es eine technische Erholung gibt, aber was die hier geliefert haben, ich habe es mir hier nochmal notiert, das ist wirklich übel, was den Ausblick für 22 angeht. Bruttowarenwert 44 bis 45 Milliarden Euro, klingt toll, aber jetzt kommt's, davon sollen 1 bis 1,2% operativer Verlust und operativer Verlust eben vor Zinsen, Steuern und Abschreibung. Das heißt, der Nettoverlust, der wird wieder 2022 gigantisch werden. Ich halte von Lieferdiensten weiterhin relativ wenig. Es wird Jahre dauern, bis die mal profitabel werden. Sie werden noch ganz, ganz viele Kapitalerhöhungen brauchen. Die Verwässerung für die Aktionäre, die wird bei diesen Lieferdiensten immer noch gewaltig sein. Deshalb für mich weiterhin kein Thema. Wer auf eine technische Gegenreaktion spekulieren will, kann das natürlich gerne tun.
Selbstbeweihräucherung ist eigentlich nicht unser Ding, aber du sagst doch immer, wenn du schief gelegen hast, also kann man auch mal das ruhig erwähnen, wenn du richtig gelegen hast. Und mit dem, dass du kein Fan von Lieferdiensten bist, Volker, ist rein auf die Aktie bezogen. Ne? Ansonsten hast du, glaube ich, am schwarzen Brett eine ganze Menge Schnelllieferdienste hängen. Ich muss immer rüber gucken, um deine Gesichtsreaktion zu sehen. Alles klar, das war's für heute, meine Damen und Herren.
Das Brett kenne ich nicht, aber okay.
Das war's für heute, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben. Wir hoffen, dass wir Sie ein wenig unterhalten haben, dass wir Ihnen ein bisschen weitergeholfen haben. Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut. Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz und natürlich Walter Thissen. Dankeschön.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt, dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer oder auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in den Publikationen besprochen wurden, findet nicht statt. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wert, Kurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Video- oder auch Toninhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.